24 Stunden arbeiten, aber nur 6 bezahlt bekommen. Geht nicht? Gibt's aber. Sogenannte 24-Stunden-Betreuungskräfte arbeiten oft viel mehr, als sie bezahlt bekommen. Eileen Doan vom BR hat eine mutige Frau getroffen, die sich dagegen wehrt und damit riesige Probleme der ganzen Branche aufdeckt.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 6. Dezember. Hallo Eileen.
Hallo. Wir sind in Berlin, es ist nachts und wir befinden uns gerade in Dobrinas Zimmer. Dobrina ist eine Bulgarin, Anfang 60, und schon seit einigen Wochen schläft sie nachts immer mit offener Zimmertür, weil sie jede halbe Stunde auf Toilette gehen muss. Aber nicht sie selbst, sondern weil Dobrina bei jemandem eingezogen ist, der diese Hilfe in Anspruch nehmen muss. Und zwar bei einer über 90-jährigen Frau, die auf ein Betreuungspersonal angewiesen ist. Und so steigt Dobrina jede halbe Stunde nachts aus dem Bett raus und bringt diese Frau ins Bad und kümmert sich tatsächlich auch unabhängig von der Nacht täglich um diese Frau. Dobrina ist nämlich eine 24-Stunden-Betreuerin, die ihr Heimatland Bulgarien für einige Wochen und Monate verlassen hat, um dieser deutschen Frau zu helfen, bei ihr zu sein, bei ihr einzuziehen, im Haushalt zu helfen und tatsächlich bei jeder alltäglichen Bewegung vor Ort zu sein.
Und dieser Job, den sie da macht, die 24-Stunden-Betreuung, wie viele Leute machen diesen Job in Deutschland wie Dobrina?
Man kann es nicht ganz genau festlegen. Die Schätzungen sagen mehrere Hunderttausende bis hin zu 600.000 Menschen, die das in Deutschland machen. Und wir haben für unsere Recherche auch mit dieser Zahl gearbeitet. Aber die Experten gehen von einer potenziell auch viel höheren Dunkelziffer noch aus. Zum einen, weil wir immer mehr Pflegebedürftige werden. Wir sind jetzt schon bei über 5 Millionen und gehen auf die 6 Millionen zu. Und zudem machen viele das als Schwarzarbeit. Und auch das kann man dann deswegen nicht genau festlegen, wie viele diese Arbeit ausüben. Das sind ganz oft Personen aus Osteuropa oder mittlerweile auch aus dem Balkan. Das heißt, wir reden hier von Ländern wie Polen, Bulgarien, Rumänien, Serbien ist auch im Kommen. Und das sind einfach in der Regel Länder, wo der gesetzliche Stundenlohn im Vergleich zu dem deutschen extremst niedrig ist. Mhm. Und deswegen kommen diese Menschen aus dem Ausland, um sich durch das Geld hier dann mehr Lebensqualität im Heimatland erschaffen zu können.
Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Mindestlohn derzeit bei 12,41 Euro. In Bulgarien, ich habe es nachgeschaut, bei 2,85 Euro. Also schon ein großer Unterschied. Und ein Anreiz, diese 24-Stunden-Betreuung hier in Deutschland zu machen.
Und umgangssprachlich heißt dieser Job 24-Stunden-Pflege, aber es ist eigentlich ein Irrtum. Zum einen ist es nicht Pflege, die diese Frauen ausführen sollen, sondern Betreuung. Und falls ich jetzt oft Frauen sage, es machen auch Männer diesen Beruf, aber es sind in der Regel trotzdem Frauen, die diesen Beruf ausüben. Mhm. Das heißt, alles, was mit Medikamenten einhergehen sollte, mit irgendwelchen Spritzen, die verabreicht werden müssen, das dürfen diese Frauen nicht tun, weil sie oftmals gar nicht die Ausbildung dafür haben. Sie sind eher dafür gedacht, vor Ort zu sein, zur Unterhaltung zu dienen, zu kochen, im Haushalt zu helfen. Zudem sind auch die 24 Stunden in dem Namen ein Trugschluss. Damit wird zwar geworben, weil das natürlich eine super Marketingstrategie ist, zu sagen, da ist immer jemand vor Ort. Aber eigentlich darf niemand 24 Stunden arbeiten. Und theoretisch sollten diese Frauen auch im arbeitsrechtlichen Rahmen bleiben und höchstens 8 Stunden am Tag machen. Aber das entspricht oft nicht der Realität.
Und wie genau ist jetzt Dobrinas Geschichte? Wie kommt sie an diesen Job in Deutschland?
Dobrinas Geschichte fängt vor mehr als 10 Jahren an. Da erkrankt ihr Mann ganz schwer. Er hat mehrere Schlaganfälle und Parkinson und seine Medikamente sind extrem teuer, weswegen Dobrina einen Kredit aufnimmt, um diese abbezahlen zu können. Als der Mann dann stirbt, das ist jetzt so 2013, steht sie vor einem riesigen Schuldenberg und weiß sich gar nicht auszuhelfen und braucht eigentlich dringend einen Job, mit dem sie das abbezahlen kann. Durch Zufall liest sie dann in einer Zeitung die Annonce einer bulgarischen Vermittlungsagentur, dass diese Personal sucht, das sie dann nach Deutschland schicken können, um dort pflege- und betreuungsbedürftige Menschen zu pflegen. Mhm. Und für Dobrina scheint das ziemlich lukrativ. Man verdient mehr, man braucht scheinbar keine Vorerfahrung und das Bewerbungsgespräch kann telefonisch stattfinden. Also ruft sie sofort dort an und Das klingt jetzt für uns vielleicht sehr ungewöhnlich, einfach nur per Telefon ein schnelles Bewerbungsgespräch. Aber das ist in der Branche relativ normal. Wir waren für unsere Recherche auch in Rumänien und haben uns dort mit einer Vermittlungsagentur getroffen, um mal ein bisschen in die Strukturen reinzuschauen, weil wir in Dobrinas Falle ja nicht dabei waren. Und das ist wirklich so, also die Frauen rufen da einfach an. Dann geht jemand aus der Agentur ans Telefon, dann wird kurz nachgefragt, ah, okay, sie wollen sich bewerben, sie haben uns irgendwie im Internet gefunden. Da werden dann Personalien abgefragt, Vorerfahrungen, Deutschkenntnisse, auch nicht schlecht, wenn sie bestehen, und Vorerkrankungen, das sind so die wichtigsten Sachen. Nachträglich wird dann ganz oft über WhatsApp, über den schnellsten Kommunikationskanal zum Beispiel, noch ein Foto geschickt oder irgendwelche notwendigen Dokumente. Und ehrlich gesagt kann dann schon innerhalb weniger Tage das Matching mit einem Fall aus Deutschland stattfinden, und ehe sich die Frauen oder die Männer versehen, werden sie vielleicht in 3-4 Tagen mit einem Sammelbus abgeholt und dann auch schon nach Deutschland gebracht.
Also das war zumindest bei einer Agentur so, wo ihr euch das genauer angeschaut habt. Und wer hat Dobrina hierhin vermittelt?
Das ist eine bulgarische Vermittlungsagentur, die mit einer deutschen Vermittlungsagentur zusammenarbeitet. Mhm. Das bedeutet, die bulgarische Vermittlungsagentur sucht sich in Bulgarien Menschen, die diesen Job ausüben würden. Und an die deutsche Vermittlungsagentur wenden sich die Familien von den Betreuungs- und Pflegefällen in Deutschland. Und dann übermittelt die deutsche Agentur das an die zum Beispiel bulgarische Agentur, die Infos, und die sucht dann eine Person, die dazu passt.
Wenn diese Leute dann vermittelt werden und einen Job in Deutschland bekommen, wer ist dann ihr Arbeitgeber?
Es gibt diverse Arbeitsmodelle. Wenn man entsandt wird, dann ist es oft die Agentur, die einen dann direkt anstellt. Und das war für Dobrina zum Beispiel die bulgarische, direkt ortsansässige Agentur,
okay,
die für sie die Formalien abwickelt. Und es gibt dann noch das Arbeitsmodell einer Selbstständigkeit. Da wird quasi die Pflegerin selber macht sich zu einer Selbstständigen. Da ist sie ihr eigener Arbeitgeber sozusagen, aber sie ist dann auch erstmal überhaupt nirgends versichert und müsste sich eigens drum kümmern.
Mhm.
Und dann gibt es noch das Modell, dass die Familien des Betreuungspersonals Arbeitgeber werden und die quasi die Verträge ausstellen und die Person sozial, Krankenunfall versichern sollten. Und dann gibt es natürlich noch den Graubereich der Schwarzarbeit.
Und dann hat Dobrina sich also vor ungefähr 10 Jahren bei dieser bulgarischen Agentur beworben. Wie geht das denn damals weiter für sie?
Dann bekommt Dobrina auch relativ schnell die Zusage und es dauert nicht lange, bis sie von der Vermittlungsagentur nach Deutschland geschickt wird. Zuerst zu Familien in Süddeutschland und im Westen Deutschlands. Und auf diese Zeit blickt Dobrina noch ziemlich gut zurück. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu der Familie des Betreuungsfalles. Sie hat uns auch bei sich zu Hause ihren Kleiderschrank gezeigt und so Klamotten rausgeholt, die die Familie für sie dann geshoppt hat vor Ort.
Diese schwarze Jacke ist von Deutschland. Das ist ja, diese Leute hat mir zu meinem Geburtstag 100 Euro gegeben. Und diese Jacke ist auch von Deutschland.
Und auch die Fälle wurden ihr vorab immer so geschildert, wie sie dann auch in der Realität waren. Und dann kommt sie allerdings nach Berlin. Und das wird auch ihre letzte Station sein, weil sich dort alles für sie verändern sollte. Und da sind wir jetzt zeitlich im Jahre 2015.
Берлин, в Берлин пристигна, изпратиха ме при тази госпожа.
Und in Berlin ist es dann für sie das erste Mal so, dass sie sich einem Fall ausgesetzt fühlt, einer älteren, über 90-jährigen Frau, die einfach nicht mehr eigenständig Dinge erledigen kann. Und für Dobrina war das aber vorab nicht so ausgemacht. Sie dachte halt, klar, sie ist eine Haushaltshilfe, soll unterhalten, Dinge mit der Frau unternehmen. Aber dass sie die allein schon irgendwie beim Aufstehen aus dem Bett helfen und dann nachts jede halbe Stunde aufs Klo bringen muss, das war ihr vorher nicht bewusst.
Mhm. Okay, also das heißt, es kommt eine enorme Arbeitszeitbelastung auf sie zu, aber auch ansonsten eine ganz enorme Arbeitsbelastung. Wie viel Geld bekommt sie dafür?
In ihrem Arbeitsvertrag ist festgehalten, dass sie 30 Stunden die Woche arbeiten soll und dafür im Monat 950 Euro ausgezahlt bekommt.
30 Stunden die Woche, das wären so 6 Stunden am Tag. Dafür 950 Euro, war das damals Mindestlohn? Der war ja damals noch niedriger als heute.
Sie war 2015 angestellt, ab 1. Januar 2015 gilt der deutsche gesetzliche Mindestlohn und den hat sie für die Zeit dann schon bekommen, die in ihrem Vertrag festgelegt waren. Und relativ schnell merkt auch Dobrina, dadurch, dass sie auch keine freie Zeit hat, keinen Urlaub nehmen kann, dass das wahrscheinlich einfach zu wenig ist. Und dann erzählt sie uns, dass sie irgendwann ins Gespräch mit dem Sohn des Betreuungsfalles kommt. Und der sagt dann zu ihr, wir zahlen an die Agentur 2150 Euro. Das kann nicht sein, dass bei dir 950 Euro am Ende rauskommt. Sag denen, die sollen deinen Lohn erhöhen.
Okay, also nochmal langsam. Also sie bekommt 950 Euro im Monat. Ist das brutto oder netto?
Netto.
Netto, okay. Sie bekommt 950 Euro netto im Monat für die eigentlich vereinbarten 30 Stunden pro Woche. Das heißt, der Dienst, diese Vermittlungsagentur, bei der Rubina arbeitet, der behält ja dann eine ganze Menge Geld selber ein. Dass da so viel Geld hängen bleibt bei der Agentur, ist das der Normalfall?
Es gibt auch viele, die wirklich gute Arbeit leisten, die ganz transparent darlegen, was am Ende bei ihnen übrig bleibt. Aber oft ist es so, man weiß auch nicht, was diese Agenturen mit dem Geld machen. Teilweise sagen sie, sie versichern die Frauen und tun es dann aber doch nicht und kassieren das Geld dann stattdessen ein. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, ob das viele Agenturen betrifft oder nicht. Aber auch in der Vergangenheit hat der Zoll auch schon mal bei der einen oder anderen Agentur angeklopft, weil es dann im Nachhinein hieß, die haben gar nicht die Sozialabgaben für die Frauen geleistet. Aber oft ist es auch so, dass die Frauen gar nicht wissen, was überhaupt am Ende von der insgesamten Summe bei ihr dann rauskommt, also wie viel Anteil das ausmacht. Ganz oft wird nicht über Geld gesprochen, die Frauen wissen gar nicht, was die Familien einbezahlen bei zum Beispiel einer Vermittlungsagentur und kennen da ihre Rechte auch gar nicht. Also ich glaube, was Dobrina unterscheidet, ist, dass sie sehr hartnäckig ist und dann irgendwann auch selber drauf gekommen ist, mal nachzufragen, was ihr eigentlich zusteht wirklich am Ende für die vollbrachte Arbeitszeit. Sie fühlt sich wie eine Frau dritter Klasse, dass sie kommt, diese ganze Arbeit macht, wo dann der Großteil bei der Agentur hängen bleibt. Mhm. Also auch noch heute blickt sie da sehr wutentbrannt zurück und war es auch damals. Also sie wollte sich dann nicht damit zurechtgeben, dass das jetzt ihr Schicksal ist oder dass sie sich jetzt vielleicht einen neuen Job sucht, sondern sie ist dann einfach wirklich direkt den nächsten Weg gegangen und hat dann geklagt.
Ah, okay, sie ist vor Gericht gezogen. Also für einen Gerichtsprozess, da braucht man Ressourcen, Zeit und oft auch Geld und dann auch noch in einem fremden Land, wo man vielleicht die Rechtsprechung und auch die Sprache sich nicht gut mit auskennt. Das machen wahrscheinlich nicht viele, oder?
Nee, also Dobrina ist wirklich so eine Art Blaupause. Und Dobrina hatte das Glück, dass sie dann über eine Bekannte von der Beratungsstelle Faire Mobilität erfahren hat. Das ist ein Projekt des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Mhm. Und da sind auch viele bilinguale Personen, also auch Bulgarisch Sprechende. Und die haben dann Dobrina beraten und ihr gesagt, dass sie vors Landesarbeitsgericht Berlin damit ziehen kann und beantragen soll, dass sie für ihre Bereitschaftszeiten auch Geld bekommt.
Ich glaube, das müssen wir noch einmal kurz klären. Also, was sind denn die Rechte von Dobrina? Wofür zieht sie da vor Gericht und was, sagt sie, steht ihr zu?
Sie sagt, dass sie viel mehr gearbeitet hat als die 30 Stunden in der Woche und dass sie nicht angemessen dafür honoriert wurde und dass sie für jede Stunde, die sie zusätzlich gearbeitet hat, dass sie dafür auch den Mindestlohn haben möchte.
Mhm.
Und dafür zieht sie vor Gericht.
Ja, denn auch wenn man quasi auf Abruf ist, wenn man eben so eine Art Bereitschaftsdienst hat, dann wird man dafür ja eigentlich auch entlohnt.
Genau.
Okay, also das heißt, sie will sich quasi rückwirkend das Geld zurückholen für die ganze Zeit, die sie gearbeitet hat.
Genau, richtig. Das Gerichtsverfahren zieht sich dann einige Zeit. Es wird natürlich versucht zu rekonstruieren, wie viel hat sie denn wirklich gearbeitet? Wie sah so ein typischer Tag bei ihr aus? Und dann versuchen sie anhand einer Beispielwoche, das auf die gesamte Zeit, die sie bei dem Betreuungsfall gelebt hat, anzuwenden und kommen dann am Ende auf eine Summe, die auch einschließt, dass sie für die Bereitschaftszeiten bezahlt wird. Und am Ende wird im Urteil verkündet, dass die Vermittlungsagentur Dobrina nachträglich noch 32.500 Euro zahlen muss für die ganzen anderen Stunden jenseits der 30 in der Woche, die sie vertraglich leisten sollte. Und das ist halt das Wichtigste. Erkennt dann 2021 auch das Bundesarbeitsgericht an, dass sie recht hat, dass eine Person, die im Bereitschaftsdienst ist und auch wenn sie nicht aktive Arbeit ausführt, aber dadurch, dass sie immer genutzt werden könnte, auch für diesen Zeitraum Mindestlohn beanspruchen darf.
Ausländische Pflegekräfte, die Menschen in Deutschland zu Hause betreuen, haben einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Demnach müssen Haushaltshilfen und Pflegekräfte auch für Bereitschaftszeiten entsprechend bezahlt werden. Geklagt hatte eine Frau aus Bulgarien, die ihre Arbeit und Verfügbarkeit nicht ausreichend entlohnt sah.
Das Urteil stellt nun klar, eine rund um die Uhr-Pflege muss auch entsprechend vergütet werden.
Die Politik wusste davon, dass es Dumpinglöhne gibt. Jetzt wird es ist offenkundig, dass es mit der häuslichen Pflege nicht so weitergehen
darf. Das wiederum befürchten Sozialverbände, mache die Pflege im eigenen Zuhause für viele unerschwinglich.
Dass nach dem Urteil auch Bereitschaftsstunden voll bezahlt werden könnten, sei unrealistisch.
Eine Situation wie diese, gemeinsam mit der Familie am Tisch. Ist das noch Arbeit oder schon Freizeit? Wo lässt sich die Grenze in einer Non-Stop-Betreuung ziehen, wenn alles teurer wird?
Was bedeutet dieses Urteil denn über Dobrina als Einzelperson hinaus? Was hat dieses Urteil darüber hinaus verändert?
Zum einen, dass viele Frauen, die einen Vertrag haben in dieser Branche, ihre Rechte kennen, dass wenn sie mehr arbeiten, dass sie auch mehr Geld verlangen dürfen. Und zum anderen hat es natürlich eine mediale Welle geschlagen und die Politik hat natürlich auch aufgehorcht. Natürlich war das Thema vorher auch schon überall präsent, aber nicht in dem Sinne wie nach Dobrinas Fall. Und dann hat es das sogar als Satz in den Koalitionsvertrag geschafft.
Das Urteil fällt 2021. Wir erinnern uns, da hatten wir Wahlen in Deutschland und es gab einen Wechsel von der Großen Koalition zur Ampelregierung. Was hat man damals dazu in den Koalitionsvertrag geschrieben?
Die Ampelregierung hat die 24-Stunden-Betreuung als System in den Koalitionsvertrag aufgenommen und mit folgendem Satz vermerkt, ich zitiere, wir gestalten eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im familiären Bereich.
Rechtssichere Grundlage.
Genau.
Das klingt jetzt schon mal ambitioniert.
Zum einen für die Familien natürlich, dass sie ihre Betreuung kriegen, die sie brauchen für ihren Fall. Mhm. Und zum anderen auch, dass die Betreuerinnen keiner prekären Arbeitssituation mehr ausgesetzt sind. Aber es ist einfach höchst komplex. Wer kontrolliert das, wie viel vor Ort gearbeitet wird? Wenn die Familie wirklich 24 Stunden Betreuung braucht, dann bräuchte es ein Schichtmodell. Oder kann man vielleicht sagen, die Betreuungsperson macht 8 Stunden, danach übernimmt die Familie. Mhm. Welche Lösungsansätze gibt es da? Also es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich dran gesetzt hat und versucht hat, ein Modellprojekt zu erarbeiten.
Eine Arbeitsgruppe der jetzigen Bundesregierung ist das noch. Bis zu den anstehenden Neuwahlen ist ja nicht mehr so weit hin. Ist diese Arbeitsgruppe denn schon zu einem Fazit gekommen, wie eine rechtssichere Grundlage aussehen könnte?
Ja, das Fazit der Arbeitsgruppe ist, dass sie Stand jetzt einfach sagen, dass es kein einfach umsetzbares Konzept gibt.
Also, das heißt, es ist keine Lösung in Sicht, mit der beide Seiten gut leben könnten. Fest steht, so eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause ist nach diesem Urteil jetzt deutlich teurer, wenn es denn legal ablaufen soll.
Auf jeden Fall. Also, wir haben auch mit Familien gesprochen, die über eine Agentur das machen und die zahlen teilweise auch bis zu 3.000 Euro. Mhm. Und der Eigenanteil davon ist halt riesig. Also klar kriegt man ein bisschen Hilfe, je nach Pflegegrad auch, aber das macht nur einen kleinen Bruchteil davon aus. Und wenn du jetzt 2-3 Leute anstellst, dann bist du schnell mal bei 9.000 Euro, wenn du dieses Schichtmodell ausprobieren möchtest.
Also Schichtmodell heißt für 24 Stunden Service arbeiten mehrere Personen in Schichten und eben nicht nur eine. Mit so einem Schichtmodell wäre der einen Seite geholfen, den Betreuungskräften, aber dann 3 Leute beschäftigen für die verschiedenen Schichten und fair zu bezahlen, das ist für die meisten Angehörigen dann wahrscheinlich sehr teuer bzw. gar nicht zu finanzieren. Gibt es denn keine Ideen, wie man es ein bisschen mehr beiden Seiten recht machen kann?
Also es gibt ein Modell, das ist Carifair. Das ist ein Projekt diverser Caritas-Verbände und die wollen diesen rechtssicheren Rahmen schaffen. Und das schaffen sie, indem sie die Familie mit dem Betreuungsfall zum Arbeitgeber machen und diese dabei unterstützen, Arbeitgeber zu werden. Also alles, was die Bürokratie und die vertraglichen Regelungen angeht. Gleichzeitig arbeiten sie mit Betreuungspersonal aus Polen zusammen und da schauen sie auch vor Ort, dass sie diese Personen schulen, auf ihren Aufenthalt in Deutschland richtig gut vorbereiten und dann dieses Matching durchführen. Und dann ist es außerdem auch immer noch so, dass sie wie eine Art Kontrollinstanz agieren, in dem Sinne, dass sie immer Ansprechpersonen sind, die Frauen wissen immer, an wen sie sich wenden müssen und dass sie auch vor Ort immer wieder mal vorbeikommen und nachschauen, ob alles zu Rechten geht, ob die Frauen ihren Urlaub auch nehmen können, der ihnen versprochen wird von dem Arbeitgeber, ob sie ihre freie Zeit haben. Und außerdem, falls nötig, versuchen sie auch dieses Schichtmodell umzusetzen, in dem Sinne, dass sie gucken, wie kann ein Pflegemix durchgeführt werden, wie viel kann die Familie da noch leisten.
Und kannst du das mal an einem Beispiel erklären, was dann so ein Pflegemix heißt?
Jetzt mal angenommen, man hat in der Familie einen Betreuungsfall, der wirklich 24 Stunden Hilfe brauchen sollte, dann versucht Carifair hier einen Pflegemix anzuwenden. Das bedeutet, man schaut, dass die polnische Betreuungskraft auf ihre vertraglich festgelegte Arbeitszeit kommt, dann vielleicht Unterstützung seitens der Familie oder aus der Nachbarschaftshilfe kommt und dass sich dann nochmal ambulante Pflege zugezogen wird, falls diese auch noch notwendig sein sollte. Das wären alles Bausteine, die diese potenzielle 24-Stunden-Betreuung ermöglichen könnten.
Und ambulante Pflege ist jetzt nochmal was genau?
Wenn irgendwelche Spritzen zugeführt werden müssten, irgendwas Medikamentöses, dass da auch nochmal jemand kommt und vor Ort ist.
Und das wäre dann quasi ein dritter Part, richtig?
Genau.
Also der eine Teil sind diese Betreuungspersonen, der andere Teil ist die Familie und dann gegebenenfalls noch externe Pflege.
Genau, falls sie notwendig ist. Also da kann man natürlich immer auf die individuellen Wünsche achten, aber das ist das, was Carifair versucht umzusetzen und das ist auch sehr erfolgreich. Die Nachfrage ist riesig und sie sagen, die können mittlerweile die Nachfrage gar nicht stemmen.
Okay, also wenn ich jetzt versuche zu verstehen, warum genau das jetzt ein Erfolgsprojekt ist, dann höre ich einmal, klar, also so Papierkram, das ist natürlich super wichtig, ne? Wenn der den Familien abgenommen wird, das ist ja sonst auch eine große Hürde, glaube ich. Aber ansonsten jetzt, was diese Arbeitsaufteilung angeht, höre ich vor allen Dingen, wenn es bezahlbar bleiben soll, dass die Familie selber mehr machen muss, oder?
Auf jeden Fall. Also die schreibt mal auch Familie oder Nachbarschaftshilfe sogar. Da muss einfach noch jemand aus dem inneren Kreis kommen und damit anpacken, weil es wirklich finanziell sonst nicht stemmbar ist.
Irgendwie frage ich mich jetzt, geht vielleicht dieses ganze Modell einfach nicht auf? Also kann es sein, dass es am Ende dann doch so ist, dass Menschen vielleicht früher in Pflegeheime müssen?
Ich glaube schon, dass dieses Modell langfristig eine Option ist, solange wir in Deutschland auch noch Pflegenotstand haben und nicht genug Personal. Für die Menschen aus dem Ausland ist es eine Chance, an gutes Geld zu kommen. Aber da müssen einfach Strukturen geschaffen werden, die für alle Seiten einfach diesen rechtssicheren Rahmen darlegen. Und bis die kommen, kann es leider halt noch sehr lange dauern. Aber ich glaube nicht, dass auf dieses Modell verzichtet werden sollte. Ich glaube, den Frauen steht eine Lobby zu. Sie sollten gesehen werden, ihre Arbeit sollte anerkannt werden. Und dann muss man auch viel darauf hoffen, dass auf Vertrauensbasis viel geregelt wird.
Wie geht's denn Dobrina eigentlich heute? Und wie geht's ihr eigentlich damit? Wie schaut sie darauf, dass sie so viel verändert hat?
Ihr geht's nicht so gut, wenn man sie auf dieses Thema anspricht. Tatsächlich hat sie nämlich seit dem Gerichtsverfahren keinen einzigen Cent von dem Geld gesehen, was ihr zusteht. Das ist nämlich der Knackpunkt. Die Firma hat anscheinend direkt im Anschluss an das Gerichtsverfahren Insolvenz angemeldet. Wie genau, in welchem Zeitraum die das dann vorbereitet haben sollten oder was die Beweggründe dafür waren, lässt sich nicht wirklich rekonstruieren. Das war auch für uns in unserer Recherche ein riesiges Fragezeichen. Wir haben natürlich auch versucht, Kontakt zu dieser Agentur aufzunehmen, aber auf dem Papier existiert sie de facto nicht mehr. Auch die Beratungsstelle in Deutschland, zu der Dobrina viel Kontakt hatte, hat gesagt, es gibt da niemanden, den ihr anschreiben könnt. Diese Firma existiert nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie kann ich meine Geld nehmen. 8 Jahre ich warte. 8 Jahre. 8 Jahre.
Und es geht ihr einfach schon darum, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen will, dass diese Firma jetzt insolvent gegangen ist und dass sie immer noch versucht, über den Gerichtsvollzieher oder über Anwälte an Informationen zu kommen und immer noch in engen Kontakt zur Beratungsstelle in Deutschland steht. Aber sie erkennt natürlich auch an, was sie geschaffen hat für all die Frauen in Deutschland, die die Arbeit verrichten und sagt auch, dass sie sich nicht wie eine Frau dritter Klasse behandeln möchte und allen Frauen in dieser Branche ein Zeichen setzen wollte, dass sie nicht nur Pflichten haben, sondern auch Rechte. Aber trotzdem bringt ihr das am Ende nicht so viel, weil sie immer noch auf diese 32.500 Euro hofft und noch ist sie sehr frustriert, was das angeht.
Vielen Dank, Arlene, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne.
Wenn ihr mehr zum Thema 24-Stunden-Betreuung wissen wollt, dann schaut doch den Film Pflege um jeden Preis, den Eileen Dorn zusammen mit Kira Lorenz und Julia Rupprecht gemacht hat. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Ruth Maria Ostermann, Laura Picciano, Christine Frey und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss. Und hier noch ein Podcast-Tipp, Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf Diskussionen haben. Die Kolleginnen und Kollegen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Mit ein bisschen Humor, der die Welt erträglicher macht. Politikum gibt's von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.